Tag, Frau Müller. Wir haben uns ja seit der Beerdigung Ihres Mannes nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen denn jetzt?
Ach, Herr Schneider, es geht mir noch nicht so gut. Ich muss immer noch daran denken, wie sehr mein Mann gelitten hat. Hm. Und ich frage mich manchmal, warum das alles so sein musste.
Aber machen Sie sich doch darüber gar nicht so viele Gedanken. Ihr Mann ist doch jetzt erlöst, liebe Frau Müller. Denken Sie doch daran, dass es ihm jetzt gut geht und er beim Herrn ist.
Vielleicht ist Herr Schneider ganz zufrieden mit sich, weil er meint, er habe die Frau trösten können. Vielleicht aber wundert er sich auch darüber, dass Frau Müller nun schweigt, dann das Thema wechselt und sich recht schnell verabschiedet. Es braucht uns aber eigentlich nicht zu wundern, wenn Frau Müller sich nicht verstanden fühlte. Was ist bei diesem Gespräch falsch gelaufen? Und worauf müssen wir grundsätzlich bei der Gesprächsführung achten? Bei diesem Gespräch wurde deutlich, Herr Schneider hat sich gar nicht auf den Schmerz und die Trauer dieser Frau eingelassen. Er hat zwar nichts Falsches gesagt, aber es war in diesem Moment dennoch nicht das Richtige. Er hat abgeblockt und wollte den Blick der trauernden Frau zu schnell auf die biblischen Verheißungen lenken. Vielleicht hatte er Angst vor ihren Tränen, Angst, noch mehr zu hören von dem Schlimmen, das hinter ihr liegt. Es kann sein, dass er sich selbst noch nicht genug mit Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt hat. Wie wäre das Gespräch besser verlaufen?
Guten Tag, liebe Frau Müller. Wir haben uns ja seit der Beerdigung Ihres Mannes nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen denn jetzt?
Ach, Herr Schneider, es geht mir noch nicht so gut. Ich muss immer noch daran denken, wie sehr mein Mann gelitten hat. Und ich frag manchmal, warum das alles so sein musste.
Ja, das war wirklich ein schwerer Weg. Was beschäftigt Sie denn jetzt besonders?
Ach, manchmal ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühle. Aber vor allem belastet es mich, dass ich meinem Mann doch versprochen hatte, ihn nicht wegzugeben. Aber dann musste ich ihn für die letzten 14 Tage doch noch ins Pflegeheim geben. Ich fühle mich nun irgendwie schuldig, mein Versprechen nicht gehalten zu haben.
Als Sie Ihrem Mann das Versprechen gegeben haben, konnten Sie ja nicht wissen, wie schwer das alles mal wird. Und dass Sie durch das ständige Überfordertsein selbst gesundheitliche Probleme bekommen werden.
Ja, das stimmt. Das konnte ich damals auch nicht wissen. Dass es mir selbst mal so schlecht gehen könnte, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Sonst hätte ich ja auch ein solches Versprechen nicht geben können. Und hätte mein Mann das noch wahrgenommen, so hätte er sicher Verständnis für mich gehabt. Also, irgendwie tröstet mich dieser Gedanke.
Wir blenden uns hier mal aus. Was ist bei diesem Gespräch besser gelaufen? Dieses Mal hat sich der Gesprächspartner auf die Not der Frau eingelassen. Sein Satz, ja, das war wirklich ein schwerer Weg, war wie eine geöffnete Tür. Und mit seiner Frage, was beschäftigt Sie denn jetzt besonders, hat er sein Interesse und seine Hörbereitschaft signalisiert und Frau Müller zum Reden über ihre Not ermutigt. Vielleicht haben diese beiden Beispiele schon deutlich gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, wirklich gute, weiterhelfende Gespräche zu führen. Mancher Fehler kann einem dabei unterlaufen, der weitere Gespräche unmöglich macht. Wer bereit ist, Gesprächsführung zu lernen, muss seine Gespräche kritisch hinterfragen. Und das ist nicht leicht. Er muss sich Fehler und falsche Reaktionen eingestehen. Vielleicht hat sich das Gespräch irgendwie im Kreis gedreht.
Warum war das so? Was ist da eigentlich passiert? Oder wie kam das, dass wir keine Lösung gefunden haben? Wieso war der Ratsuchende oder auch der Seelsorger vielleicht auch beide, auf einmal so aggressiv?
In dieser Sendung soll es vor allem um das gehen, was zum Gelingen eines guten Gespräches beiträgt. Über Fehler und Gefahren wird es dann in dem folgenden Beitrag zur Seelsorgeschulung gehen. Eine Vorbemerkung muss ich aber noch machen. Wenn ich nun vor allem vom Seelsorger und vom Ratsuchenden spreche, dann ist damit nicht nur der hauptamtliche Seelsorger gemeint, sondern in diese Formulierung sind natürlich auch seelsorgerliche Gespräche von Laienseelsorgern eingeschlossen, sowie auch die seelsorgerliche Hilfestellung des einen Christen am anderen. Zunächst wollen wir über einige grundsätzliche Voraussetzungen für eine gute Gesprächsführung nachdenken. Es gibt tiefgehende Erörterungen, wertvolle Diskussionen oder auch zwanglose Unterhaltungen, die jedoch kein seelsorgerliches Gespräch darstellen. Wann wird ein Gespräch zu einem seelsorgerlichen Gespräch? Ein Zitat von Karl-Hans Smits.
Wir sprechen von Seelsorge, wenn es um das Ziel geht, einem Menschen in seiner Ganzheit, nach Leib und Seele, auf dem Weg zu helfen, heil zu werden.
Und das auf allen Beziehungsebenen, der Beziehung zu Gott, der Beziehung zu sich selbst und der Beziehung zu anderen. Das hört sich nun vielleicht ganz gewaltig an, dass es manchen abschrecken könnte. Aber ist nicht auch das schon Seelsorge, wenn mir bewusst wird, wie bedrückt ein anderer ist und ich ihn daraufhin anspreche und er mir dann sein Herz öffnet? Oder wenn ich einem anderen, der gerade durch viele Nöte geht, signalisiere, ich bete für dich, ich bin für dich da, und dann merke, wie froh er ist, wenn jemand nicht ausweicht oder gleich eine fromme Erklärung für alles hat, sondern der vor allem erstmal zuhört und ihn reden lässt?
Das alles sind Schritte, einem Menschen auf dem Weg zu helfen, heil zu werden.
Eine weitere Voraussetzung ist die Beziehung des Seelsorgers zu Gott. Wir wollen ja offene Augen und Ohren haben für den anderen. Da wird deutlich, der Heilige Geist spielt dabei eine große Rolle, ja, die entscheidende Rolle. Denn wer kennt den anderen und seine Lebensgeschichte besser als Gott? Und wer wüsste besser als er, was der andere gerade jetzt braucht? Und wenn wir dann mit jemandem einen Gesprächstermin abgemacht haben, ist es unbedingt notwendig, sich im Gebet darauf vorzubereiten, Gott um seinen Segen für alles Miteinander reden zu bitten, um Erkennen der eigentlichen Not und um gottgewollte Lösungen des Problems. Aber auch während des Gesprächs brauchen wir ständig die Verbindung zu Gott, um recht hören zu können. Auf den Ratsuchenden und auch auf das, was Gott uns sagt, und dann auch recht antworten zu können. Der Heilige Geist will die an Jesus Glaubenden in alle Wahrheit leiten, und das gerade auch im Seelsorgegespräch. Dann geht es auch um die Beziehung auf der zwischenmenschlichen Ebene. Zwischen Seelsorger und Ratsuchendem muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Denn nur in einer Atmosphäre, die dem Ratsuchenden Wärme und Angenommensein entgegenbringt, kann er sich vertrauensvoll öffnen. Und Vertrauen kann er nur haben, wenn er sich vom Seelsorger angenommen und akzeptiert weiß, wenn er sich verstanden fühlt. Der Apostel Paulus forderte die Christen in Rom, aber letztlich alle Christen auf:
Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Unser Herr Jesus Christus hat uns mit unserer Sünde angenommen, mit unseren Fehlern, mit Schwächen, mit Eigenarten. So sollen wir auch unseren Mitmenschen annehmen. Es geht hier nicht darum, seine Vorstellungen zu übernehmen und uns zu eigen zu machen, sondern ihn in seinem So-Sein anzunehmen, ihn als Menschen zu akzeptieren, wenn wir gegebenenfalls auch sein Verhalten nicht gutheißen können. Wir begegnen ihm mit Herzlichkeit, mit Interesse an seinem Wohlergehen, mit Verständnis, mit Respekt und machen uns immer wieder bewusst:
Er ist ein von Gott geliebtes Original.
Manchmal erkennen wir im Verlauf mehrerer Gespräche, dass der Ratsuchende etwas verdrängt, dass er bei manchen Problemen der Realität ausweicht. Dann kann es zu unserer Aufgabe gehören, ihn zu gegebener Zeit mit der Wahrheit zu konfrontieren. Das können wir aber nur tun, wenn eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden konnte und wir es ihm in Liebe sagen können. Manche seelsorgerlichen Gespräche sind nicht geplant, sondern ergeben sich spontan aus einer Begegnung heraus. Wenn das Gespräch nicht aufgeschoben werden kann, sollte möglichst ein ruhiger Ort aufgesucht werden, an dem man von Dritten nicht gestört wird. Der Seelsorger hat dann nicht die Möglichkeit, sich betend auf das Gespräch vorzubereiten. Aber er kann doch in der Stille mit dem Heiligen Geist in Verbindung sein und darauf vertrauen, dass Gottes Geist ihn leitet. Meistens wird es jedoch so sein, dass man sich für ein Gespräch verabredet. Und dann sollte ein Raum zur Verfügung stehen oder hergerichtet werden, der eine Atmosphäre verbreitet, in der man sich wohlfühlen kann. Auch eine bequeme Sitzgelegenheit trägt dazu bei. Hilfreich ist es, wenn Seelsorger und Ratsuchende sich nicht unmittelbar gegenüber sitzen, sondern wenn die Stühle schräg gegenüberstehen, sodass die Gesprächspartner nicht nur einander anschauen müssen, sondern der Blick beim Erzählen auch mal abschweifen kann. Es wird auch gut sein, vorher eine bestimmte Zeit für das Gespräch zu vereinbaren.
Dann können sich Seelsorger und Ratsuchende darauf einstellen. Etwa eine Stunde hat sich als sinnvoll erwiesen. Eine stundenlange Marathonsitzung ist wenig hilfreich, denn nach einer gewissen Zeit wiederholt man sich und dreht sich im Kreis, was für beide Seiten eher ermüdend ist, als dass es zu einer Lösung beiträgt. Besser ist es, sich dann lieber öfter miteinander zu verabreden. Nun wollen wir uns in 10 Punkten anschauen, was zum Gelingen eines guten Gespräches beiträgt. Der erste Punkt lautet:
Was willst du?
Jesus fragte die Menschen oft:
Was willst du, dass ich dir tun soll?
Mit anderen Worten: Was sind deine Wünsche, deine Erwartungen an mich? Es ist gut, wenn wir am Anfang unserer Gespräche ebenfalls so fragen. Der Ratsuchende erteilt dem Seelsorger und sich selbst sozusagen einen Arbeitsauftrag. Und es wird gut sein, wenn wir dieses Ziel auch schriftlich festhalten, um nicht durch eine Fülle des Erzählens von dem eigentlichen Wunsch abzukommen. Die Frage nach den Wünschen und Vorstellungen des Ratsuchenden wird aber auch helfen können, eventuelle falsche Erwartungen zu erkennen und gleich zu Beginn darüber reden zu können, damit es nicht später zu einer Enttäuschung kommt. Der zweite Punkt heißt:
Das Problem herausarbeiten.
Wenn wir zum Arzt gehen und ihm von unseren gesundheitlichen Problemen erzählen, wird er uns untersuchen und eine Diagnose stellen, bevor er die Therapie festlegt. So ist es auch wichtig, bevor wir uns ins Gespräch vertiefen, erst einmal gemeinsam herauszufinden:
Was ist denn das eigentliche Problem? Und wer hat das Problem? Der Ratsuchende selbst, der Ehepartner oder wer sonst?
Aber auch, was der Ratsuchende bisher unternommen hat, um zu einer Lösung seines Problems zu kommen, ist wichtig. Sowie auch, was ihn dabei weitergebracht hat oder auch, was nicht. Ich erinnere nochmal an den Arztbesuch. Erst wenn die Diagnose klar ist, kann der Arzt die Therapie festlegen. Das kann man auch auf Seelsorgegespräche übertragen. Erst wenn das Problem klar und deutlich herausgearbeitet ist, kann man gemeinsam herangehen, die notwendigen Schritte zur Lösung des Problems zu suchen. Hier möchte ich aber auch noch auf etwas zu sprechen kommen, was manchmal nicht oder zu wenig beachtet wird.
Der Arzt untersteht der Schweigepflicht. Aber auch der Seelsorger muss schweigen können über das ihm Anvertraute. Ohne Erlaubnis des Ratsuchenden darf er nichts weiter erzählen. Auch schon gewisse Andeutungen an Dritte müssen unterbleiben. Es ist ein nicht wiedergutzumachender Vertrauensverlust, wenn der Ratsuchende merkt, der Seelsorger hat seinen Mund nicht halten können, sondern hat etwas weitererzählt. Wir kommen zum dritten Punkt.
Beispiele erzählen lassen.
Es ist hilfreich, sich das Problem anhand von Beispielen erzählen zu lassen. Dann kann man fragen:
Seit wann besteht das Problem? In welcher Situation ist es erstmalig aufgetreten? Wo kommt es heute vor? Wann tritt es stärker auf, wann weniger?
Solche Beispiele machen auch die Verhaltensmuster deutlich, wer wann, wie reagiert. Der eine reagiert vielleicht mit Wut und Aggressionen, während ein anderer mit Schweigen und Rückzug ins Schneckenhaus antwortet. Diese Verhaltensmuster sollten wir uns ganz genau anschauen und mit dem Ratsuchenden auch herausfinden, was er mit seinem Verhalten bezwecken will, was die dahinter steckenden, unbewussten Motive und Ziele sind. Erst wenn das ganz klar ist, kann man dann herangehen zu überlegen, welche Lösungen es dafür gibt. Der nächste Punkt.
Aktives und einfühlsames Zuhören.
Es ist die Fähigkeit, genau wahrzunehmen, was eine andere Person erfährt und erlebt. Dieses mitfühlende Zuhören und Verstehen ist die Fähigkeit, das in Worten auszudrücken, was der Ratsuchende eigentlich mit seiner Aussage gemeint hat. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel verdeutlichen. Da sagt jemand: Was ich auch mache, es ist ja doch alles sinnlos und führt zu nichts. Darauf könnte der Seelsorger sagen:
Das hört sich sehr resignierend an. Ich habe den Eindruck, dass Sie in einer Situation stehen, die Sie ganz mutlos gemacht hat. Sie sagen, alles sei sinnlos. Was haben Sie denn schon alles versucht? Und was haben Sie erreicht? Erzählen Sie mir doch mal ein konkretes Beispiel, damit ich mich besser in Ihre Situation hineinversetzen kann.
Geht der Seelsorger in dieser Weise auf den Ratsuchenden ein, so fühlt der sich verstanden und wird motiviert, sein Anliegen konkreter zu formulieren, zu überdenken und kann so viel eher erkennen, welche Problematik eigentlich dahinter steht und inwieweit er selbst mit daran beteiligt ist. Den fünften Punkt habe ich überschrieben mit dem Begriff
Türöffner.
Ich kann durch kleine Echos dem anderen zeigen, dass ich an ihm interessiert bin, dass ich ganz Ohr bin. Thomas Gordon hat dafür den Begriff Türöffner geprägt. Ich finde den Ausdruck sehr schön und auch zutreffend, weil er deutlich macht, was da geschieht. Ich öffne die Tür zu ihm. Diese Türöffner können zum Beispiel sein:
Aha. Oh. Tatsächlich? Im Ernst? Wirklich? Erzählen Sie mir mehr darüber. Ihre Einstellung interessiert mich.
Der Seelsorger zeigt damit sein Interesse. Er macht deutlich, dass er dem anderen zugewendet ist, dass die Tür zu ihm offen ist. Sechstens.
Wir kommunizieren immer.
Zum einfühlsamen Zuhören gehört auch, nonverbale Botschaften zu beobachten und zu interpretieren. machen wir uns bewusst, wir kommunizieren immer. Auch wenn unser Mund schweigt, redet doch unser Körper. Wir müssen also auch auf die Körpersprache achten. Von Paul Watzlawick stammt der Satz:
Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren.
Ohne Worte, allein durch seine Art, sich zu verhalten, durch Gesten, durch Blicke, gibt der Ratsuchende dem Seelsorger manche wichtigen Informationen über sich. Wenn der ein Gespür dafür hat, auch diese Botschaften ohne Worte aufzunehmen. So kann er zum Beispiel vermitteln, ob er gelassen oder ängstlich ist, ob er Vertrauen hat, wie er sich in dem Gespräch fühlt oder manch andere Informationen. Je nach der Situation kann es gut sein, das, was bei uns angekommen ist, auch mal anzusprechen, zum Beispiel:
Stimmt mein Eindruck, dass Sie gerade verärgert sind?
Oder:
Sie scheinen viel mehr Zuversicht zu haben als beim letzten Gespräch. Stimmt mein Empfinden?
Aber auch umgekehrt gehen nonverbale Botschaften vom Seelsorger aus. Seine grundsätzliche innere Einstellung zum Ratsuchenden kommt auch ohne Worte rüber. Auch die Art, wie er den anderen anblickt, ist Kommunikation. Da gibt es freundliche Blicke, wo wir wissen, wir stimmen überein, wir achten einander. Aber es gibt auch Blicke, die dem anderen ohne Worte deutlich machen, dass ich auf Distanz bin, dass ich ihn nicht angenommen habe, dass ich ihn ablehne. Der Seelsorger muss also auch auf seine eigene Körpersprache achten und auch auf die des Ratsuchenden. Den siebten Punkt habe ich genannt:
Der Ratsuchende bestimmt Tempo und Thema.
Es geht um den Ratsuchenden. Er sagt, worüber er reden möchte. Er hat das Recht, über manche Dinge nicht reden zu wollen. Vielleicht noch nicht. Mancher Seelsorger meint, den Durchblick zu haben und will den Ratsuchenden in eine bestimmte Richtung drängen oder ziehen. Nein, es ist der Ratsuchende, der bestimmt, worüber er reden möchte. Er sollte auch das Tempo bestimmen. Hier gilt es zu beachten, dass jeder seine persönliche Art hat zu reden. Darauf sollte sich der Seelsorger einstellen können. Es kann auch passieren, dass ein längeres Schweigen entsteht. Das sollte der Seelsorger aushalten können und sich nicht dazu bewegen lassen, irgendetwas zu sagen, nur um das Schweigen zu überbrücken. Vielleicht braucht der Ratsuchende noch Zeit, über das Gesagte oder Gehörte nachzudenken. Und diese Zeit sollten wir ihm lassen. Achtens.
Rückfragen stellen.
Es kann in einem Gespräch sehr schnell zu Missverständnissen kommen. Das hängt damit zusammen, dass jeder eine Sache mit seinen Augen sieht, mit seinem Herzen empfindet. Die Aufgabe des Seelsorgers kann wie folgt umschrieben werden:
Mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des anderen hören, mit dem Herzen des anderen empfinden.
Wer nur von sich, von seinen Gedanken und Gefühlen ausgeht, geht am anderen vorbei. Er wird ihn nicht verstehen können. Von daher ist es nötig, immer wieder nachzufragen: Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden? Wie haben Sie das gemeint? Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus? Der vorletzte Punkt:
Meinungsverschiedenheiten zum Gespräch erheben.
Es kann sein, dass sich im Laufe eines Gespräches Meinungsverschiedenheiten ergeben. Dies sollte dann bewusst gemacht und offen an- und ausgesprochen werden. Der Seelsorger kann zum Beispiel sagen:
Da gibt es wohl Differenzen zwischen uns. Wir haben ganz unterschiedliche Meinungen.
Spricht er es nicht so deutlich an, kann es passieren, dass das Gespräch zu einer Diskussion darüber führt, wer Recht hat. Und so können Seelsorger und Ratsuchender schnell in einen Machtkampf verwickelt sein. Vielleicht muss man erst einmal beide Meinungen als gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Und warum auch nicht? Es geht beim Seelsorgegespräch ja nicht darum, dass einer Recht hat. Der 10. und letzte Punkt lautet:
Gebet.
Es muss nicht in jedem Gespräch gebetet werden. Das sollte man sich und andere nicht unter Druck setzen. Aber es kann eine große Hilfe sein, entweder zu Beginn schon zum Ausdruck zu bringen, dass in diesem Gespräch Jesus Christus gegenwärtig ist und wir ganz bewusst um seine Hilfe bitten. Aber auch am Ende eines Gesprächs, wenn konkrete Schritte herausgearbeitet wurden, wird es gut sein, nun auch ganz bewusst mit der Hilfe Gottes beim Praktizieren des Erkannten zu rechnen. In jedem Fall aber sollten wir den Ratsuchenden fragen, wie er es sieht und wie er es möchte. Das waren nun eine ganze Reihe Hinweise, die aufzeigen, was für eine gute Gesprächsführung hilfreich ist. Wir sollten von unserer Seite aus so viel wie möglich dazu beitragen und uns so gut wie möglich schulen. Gesprächsführung kann und muss gelernt werden. Trotzdem möchte ich andererseits aber auch sagen, wenn nicht alles gleich so klappt, wie Sie es sich vorstellen und wünschen, lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Im Gegenteil, lassen Sie sich anregen, wie ich am Anfang sagte, kritisch Ihre Gespräche zu hinterfragen, sich Fehler und falsche Reaktionen einzugestehen. Das ist nicht leicht, aber es ist sehr hilfreich. Denn nur, wenn ich erkenne, was falsch gelaufen ist, kann ich aus meinen Fehlern lernen. So gesehen können Fehler dann auch Chancen sein. Wir sollten auch nicht versuchen, alles richtig machen zu wollen. Das macht nur verkrampft und unfrei. Wir können darauf vertrauen, dass da, wo uns ein Fehler in der Gesprächsführung unterlaufen ist, Gott größer ist als unsere Unzulänglichkeit und dennoch zu seinem Ziel mit dem Ratsuchenden kommt. Denn Gott liegt ja noch viel mehr an dem anderen, als uns je an ihm liegen könnte. Dieser Gedanke kann unwahrscheinlich entlasten. Deshalb sollten wir ihn uns immer wieder bewusst machen.
Gott will uns in der Seelsorge gebrauchen, aber es hängt nicht alles von uns ab.
Im Alten Testament heißt es im Buch der Sprüche Salomos:
Ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen.
Gold und Silber sind sehr kostbare Materialien. Mit ihnen wird das richtige Wort zu rechter Zeit verglichen. Es ist ebenfalls kostbar, denn es tut wohl, es ist hilfreich, tröstend, wegweisend. Gott will uns zu Menschen machen, die solche hilfreichen Worte zur rechten Zeit sagen können. Aber ohne unsere ständige Verbundenheit mit ihm wird das nicht möglich sein. Wir können solche Worte nicht aus uns heraus produzieren, aber wir dürfen für unsere seelsorgerlichen Gespräche immer wieder neu Gott um Weisheit und Einsicht bitten, der uns sogar gerne geben will, wie es im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5 heißt.
Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden.
Und dann werden wir es immer wieder erleben können, dass auch unsere Worte wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen sind, wertvoll, fruchtbar und weiterhelfend.